Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute hier bist. Im November 2021, da hat IDEA eine Umfrage veröffentlicht. Und zwar die Frage war, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? 33% der Deutschen haben mit Ja geantwortet. Also 33% der Deutschen waren davon überzeugt, dass es irgendwie nach dem Tod weitergehen wird. Natürlich, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen unter den Deutschen, wie es dann weitergeht. Also die Frage ist, wie geht es weiter? Heute, der Ewigkeitssonntag, wo wir uns eben daran, wo wir lernen sollen, was in Ewigkeit kommen wird. Wir machen uns heute Morgen also Gedanken darüber, wie es nach dem Leben aussehen wird, zumindest für uns Christen. Die Lehre der Bibel ist, und ich hoffe, dass das euch nicht erstaunt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Nach dem Tod ist nicht Ende für einen Christen, sondern Anfang. Die Ewigkeit beginnt. Die Evangelien berichten, dass eben Jesus Christus sagt, er ist der Weg in diese Ewigkeit. Nur durch ihn kommst du in diese Ewigkeit, von dem wir heute Morgen hören. Und wie gesagt, ich glaube, dass es zumindest die meisten von uns heute Morgen glauben, dass es eine Ewigkeit gibt. Es wäre eine spannende Frage. Ist die PowerPoint an? Genau, danke. Spannende Frage wäre, worauf freust du dich denn, wenn du an die Ewigkeit denkst? Freust du dich darauf, dass du keinen Schmerz mehr erleben wirst? Dass es keine Krankheit mehr gibt, keinen Streit, keinen Krieg, keine Ängste, keine Trauer? Freust du dich darüber, dass du Gott siehst? Oder freust du dich darauf, dass du wieder die verstorbenen Glaubensgeschwister, die du vielleicht auch in diesem Jahr oder zurückblickend in deinem Leben verloren hast? Worauf freust du dich? Was wären so deine Top 3, die du wählen würdest? Vielleicht gibt es noch andere Dinge, worauf du dich freust. Ich habe das einfach mal als Auswahl hier hingeschrieben. Wenn ich ehrlich bin, meine Top 3 würden beginnen mit, es gibt nicht mehr Abwesenheit von irgendwas, sei es Schmerz, Streit, Krieg, Angst. Doch wenn wir uns nur darauf freuen, was es eben nicht mehr gibt, dann ist es prinzipiell nicht falsch. Aber wenn wir uns darauf freuen, was es geben wird, ist das eine ganz andere Freude. Vergleichen wir das mit dem Urlaub. Wenn du in der Firma eine Woche Urlaub hast, du kannst dich darüber freuen, dass du nicht mehr zur Arbeit gehen musst. Du kannst dich darüber freuen, dass du nicht mehr früh aufstehen musst. Du kannst dich darüber freuen, dass du mit den Kindern keine Hausaufgaben mehr machen musst. Aber du kannst dich auch darauf freuen, dass du jetzt eine Woche an den Strand fährst. Eine Woche an der Sonne liegen kannst, unter den Palmen bei 30 Grad, eine kühle Cola dabei zu trinken und ein Buch lesen kannst, das du dir schon lange Zeit vorher gekauft hast. Was ist der Unterschied, wenn wir uns einfach darauf freuen, was es nicht mehr gibt? Eben nicht mehr früh aufzustehen, nicht mehr zur Arbeit zu fahren? Ich glaube, dann kannst du Urlaub machen, wo du möchtest. Du kannst auch zu Hause bleiben. Hauptsache, du hast Urlaub. Wenn du dich aber auch auf etwas freust, auf eine bestimmte Sache, sei es nun in den Bergen zu sein und da in den Bergen zu wandern oder an den Strand zu fahren und da die Sonne zu genießen, dann freust du dich auf etwas. Schon mal jemand gehört, der über etwas schwärmt, was er erlebt hat, was er erleben wird, wo er hinfährt im Urlaub? Ich habe diese Woche so jemanden erlebt, der hat geschwärmt von einem Erlebnis, das er hatte, dass er mit einem R8 fahren konnte. Und er hat das so nicht so einladend erklärt, dass es einfach begeistert hat. Das Ergebnis beim Zuhörer ist ganz anders, wenn du dich auf etwas freust und darüber in Schwärmen kommst, als wenn du einfach sagst, es gibt das nicht mehr und darüber freue ich mich. Und darum geht es mir heute Morgen, wenn du dich bis jetzt auf den Himmel gefreut hast, einfach aufgrund von Abwesenheit von etwas, dann ist das voll okay. Das ist auch gut. Die biblische Prophezeiung spricht an vielen Stellen eben von Abwesenheit. Also dass es keinen Schmerz, keinen Krieg mehr gibt. Das soll in uns auch was auslösen. Aber heute Morgen ist mein Ziel, dass wir zu einem gewissen Punkt uns darauf freuen können, was es eben geben wird. Damit wir uns auf etwas freuen können, worauf wir vielleicht dann sogar ins Schwärmen kommen. Heute Morgen im Text Kapitel 22 haben wir vieles gehört. Ein Blick in die Ewigkeit. In die Ewigkeit, in das himmlische Jerusalem, wie es da sein wird. Und auch heute Morgen in diesem Text heißt es an verschiedenen Stellen, es gibt nicht mehr. Es gibt nichts mehr, was unter dem Fluch steht. Daran erinnert uns natürlich Jesus Christus. Denk zurück an das erste Buch der Bibel. Der Fluch, der kam durch die Sünde. Wer einen Garten hat, der kann diesen Fluch jedes Jahr erleben mit dem Unkraut, die Last der Arbeit. Es wird keine Nacht mehr geben. Also viel Abwesenheit, worauf wir uns auch freuen können. Aber der Text beinhaltet auch einige Punkte, wie zum Beispiel die Bäume des ewigen Lebens, die Früchte tragen. Ja, wir werden davon essen und die geben uns Heilung. Wir können uns also auch über gewisse Dinge freuen. Und heute Morgen geht es mir um einen Vers, oder besser gesagt um einen halben Vers, um die Aussage, sie werden sein Angesicht sehen. Und ich möchte dieses Thema anhand von drei Punkten erarbeiten. Vor dem Angesicht Gottes, Leben im Angesicht Gottes heute und Leben im Angesicht Gottes in Ewigkeit. Das Angesicht Gottes zu sehen, sind vielleicht nicht mehr so gewöhnliche Worte, die wir uns heute gewohnt sind zu gebrauchen. Darum eine kurze Erklärung dazu. Das Angesicht wird in der Bibel als Wort nicht nur gebraucht auf Gott hin, sondern wir sehen, wie die Jünger, als Jesus Christus verherrlicht wird auf dem Berg, sie fallen auf ihr Angesicht. Wir sehen Nathan, der im Alten Testament vor den König David kommt und auf sein Angesicht niedergeht, um sich zu verbeugen vor dem König David. Wir lesen nach der Verhaftung Jesu Christi, wie die Peiniger Jesu Christi ins Angesicht spucken. Gemeint ist also das Gesicht der Menschen. Doch bei Gott ist das anders. Das Angesicht Gottes, das lesen wir an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Vielleicht ist es übertrieben, wenn ich sage, dass es zu einem feststehenden Begriff in der Bibel ist. Es begegnet uns zumindest an vielen Stellen das Angesicht Gottes. Das Angesicht Gottes meint in erster Linie die Anwesenheit Gottes. Und zwar die vollumfängliche Anwesenheit Gottes. Er ist hier. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 11, da lesen wir davon, dass bei dem Exodus das Angesicht Gottes ihnen voranging. Also Gott höchstpersönlich, Gott selbst leitet das Volk durch die Wüste. Interessant ist auch, dass die Juden im Alten Testament werden herausgefordert, das ist ein Befehl an die Juden, dreimal im Jahr bei den wichtigsten Festen vor das Angesicht Gottes zu kommen. Vor das Angesicht Gottes zu kommen, gemeint ist in den Tempel zu kommen, die Wohnung Gottes, da wo der Begegnungsort zwischen Mensch und Gott ist. Die Juden waren ja davon überzeugt, sie wussten, dass der Tempel eigentlich Gott nicht fassen kann. Gott ist viel größer als dieser kleine Tempel, den Salomo gebaut hat. Aber sie wussten, an dieser Stelle begegne ich Gott. Der Unterschied ist von den Juden, die das Angesicht Gottes gesucht haben, zu dem Text in der Offenbarung: Die Juden gingen vor das Angesicht Gottes, aber sie sahen Gott selbst nicht. In der Offenbarung heißt es, Kapitel 22, Vers 4, und sie werden sein Angesicht sehen. Wir kommen nicht nur vor das Angesicht des Herrn, sondern wir werden ihn sehen. Es wird kein Abbild von ihm sein, sondern wir werden physisch ihm gegenüberstehen. Wenn Gläubige vor das Angesicht Gottes gekommen sind, im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, denn es ist immer ein Ausdruck davon, dass sie die Gemeinschaft zu Gott gesucht haben. Sie haben sein Angesicht gesucht, indem sie Hilfe erhofften. Sie haben nach seinem Willen in seinem Angesicht gesucht. Und der Offenbarung heißt es, sie werden sehen sein Angesicht. Das Angesicht Gottes zu sehen meint also, dass wir Gott höchstpersönlich sehen werden. Und zwar in seiner vollumfänglichen Persönlichkeit. Wir werden ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Wir werden ihn sehen in seiner Heiligkeit. Gott wird sich den Gläubigen offenbaren, ihnen zeigen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das Leben im Angesicht Gottes heute. Gehen wir zurück in der Bibel. Erstes Buch Mose. Adam und Eva wurden erschaffen. Adam und Eva erschaffen auf die Gemeinschaft mit Gott hin. Und sie leben im Angesicht Gottes. Und dann gehen wir ein paar Kapitel weiter und lesen davon, dass eben Adam und Eva fallen, dass sie Sünde tun und etwas zwischen Gott und dem Menschen kommt. Und interessant ist es ja, wenn wir 1. Mose lesen, Kapitel 3, Vers 8, das ist unmittelbar nach dem Sündenfall. Und sie hörten, damit ist gemeint, Adam und Eva, die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Vor wem versteckte sich der Mensch? Vor dem Angesicht Gottes. Früher war der Zustand im Leben, im Angesicht des Herrn, also nicht früher, sondern bei der Schöpfung, vor dem Sündenfall, das war Ausdruck der Harmonie. Harmonie zwischen Gott und dem Menschen, Harmonie zwischen der Schöpfung und Gott selbst. Und nun gibt es einen Wechsel in dieser Hinsicht. Es wird zu einem Fluch, vor Gottes Angesicht zu stehen. Und das sehen wir durchgehend durch das Alte Testament. Ja, es gibt auch eben diese Stellen im Alten Testament, wo eben Gläubige vor den Herrn kommen, das Angesicht Gottes suchen, was durchaus eine positive Darstellung ist. Aber wir sehen, wenn Menschen das Angesicht Gottes sehen, in Berührung kommen, dann ist Fluch da. Gehen wir weiter in das nächste Buch, in das zweite Buch Mose. Wir sehen, wie das Volk Israel aus Ägypten auszieht. Am Berg Sinai begegnet Gott den Menschen und Mose ist auf dem Berg Sinai und hat einen Wunsch: Herr, lass mich dich sehen. Kapitel 33 lesen wir davon. Kapitel 33, Vers 20. Da antwortet ihm Gott: du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Jeder Mensch, der Gott sieht, jeder Mensch, der das Angesicht Gottes sieht, ist verflucht und muss sterben. Und das geht durchgehend durch das Alte Testament. Immer wenn jemand in Berührung kommt mit dem Angesicht Gottes, sehen wir das. Wir sehen bei der Berufung des Mose, wir sehen den Busch, der brennt, der eben nicht verbrennt, sondern weiter brennt. Mose geht hin und Gott spricht ihm aus dem Busch entgegen. Und er erkennt, dass das Gott ist. Was macht Mose? Er verhüllt sein Angesicht, weil er Angst hat, Gott zu sehen. Wir sehen Gideon, als er berufen wird, Israel zu befreien im Buch der Richter. Wir sehen, wie ihm der Engel des Herrn begegnet, wie der Engel des Herrn das Opfer, das Gideon darbringt, in Flammen aufgehen lässt und dann verschwindet. Und Gideon wird klar, ich habe Gott gesehen. Und was hat er? Er hat Todesangst. Er glaubt zu sterben, weil er eben Gott gesehen hat. Das Angesicht Gottes zu sehen, ist für die Gläubigen im Alten Testament Gericht. Bedeutet für den Menschen Tod. Und dann kommen wir ins Neue Testament und wir sehen Jesus Christus, Mensch und Gott in einem. Und in ihm sehen wir Gott. Wir sehen in seinem Handeln, in seinen Reden, er offenbart Gott und seine Herrlichkeit. Und wir lesen in den Evangelien wie auch in den Briefen, dass der einzige Weg, vor dem Angesicht Gottes bestehen zu können, ist, wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast. Er ist der Weg. Nur durch ihn haben wir ein ewiges Leben. Wir haben gesehen, das Leben heute im Angesicht Gottes. Wir können nicht im Angesicht Gottes leben, weil wir zu Tode verurteilt sind. Jetzt heißt es in der Offenbarung, wir werden sein Angesicht sehen. Leben im Angesicht Gottes in der Ewigkeit. Warum sollten wir uns denn überhaupt freuen, im Angesicht Gottes zu leben, sein Angesicht zu sehen? Wir müssen verstehen, was damit verbunden ist, wenn wir in Ewigkeit durch Jesus vor dem Angesicht Gottes leben können. Wer hat das letzte Mal das Angesicht Gottes gesehen? Adam und Eva. Ohne zu sterben. Das Angesicht Gottes erinnert uns schon dadurch an die paradiesischen Zustände, die geherrscht haben auf der Welt nach der Erschaffung der Welt, vor dem Sündenfall. Und das passt wiederum zur Beschreibung, die wir gehört haben in der Offenbarung 22 bei der Textlesung. Wie wir leben werden ohne den Fluch, der auf uns gekommen ist, durch den Sündenfall. Nun, was heißt es, im Angesicht Gottes zu leben? Gehen wir in die Psalmen, Kapitel 16, Vers 11. Da heißt es, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Das heißt, in Gottes Angesicht, wenn wir ihn sehen, da ist Freude. Und nicht nur ein bisschen, sondern es ist Fülle davon, ja, es überquillt davon, wenn wir Gottes Angesicht sehen. Johannes Kapitel 15, eine spannende Stelle, da sagt Jesus Christus, bleibt in mir, denn nur in mir könnt ihr auch Frucht bringen. Er ermahnt die Jünger, er ermahnt uns, eben seine Gebote zu halten, in seiner Liebe zu bleiben. Und spannend ist, was er sagt, dies habe ich euch gesagt. Wozu hat er es gesagt? Damit eure Freude vollkommen sei. Damit wir uns in Jesus Christus freuen. Wie wird unsere Freude vollkommen? in Jesus Christus. Aktuell in deinem Leben, aktuell in meinem Leben, wir freuen uns an verschiedenen Dingen. Vielleicht freust du dich auf die Fußball-Weltmeisterschaft, die heute Nachmittag beginnt. Vielleicht boykottierst du dich auch und du freust dich an was anderem. Vielleicht, wenn du morgens aufstehst und die Sonne aufgehen siehst, wenn du die Schneelandschaft siehst, die wir heute Morgen gesehen haben. Vielleicht freust du dich auf Weihnachten, die bald schon kommt. Vielleicht sind es bei dir viele andere Dinge. Was ist der entscheidende Punkt bei unserer Freude? Johannes 15 spricht davon, dass die Jünger jetzt schon Freude haben. Aber Jesus Christus wird die Freude vollkommen machen. Du weißt, wie unsere Freude hier ist. Wir erleben das Tag für Tag. Es ist eben unvollkommen. Unsere Freude ist schlussendlich vergänglich. Ich weiß nicht, vielleicht verfolgst du Fußball. Vielleicht hast du dich 2014 darüber gefreut, dass Deutschland im Fußball Weltmeister geworden ist. Inwiefern hast du heute noch diese Freude in dir? Sie ist sehr wahrscheinlich verloren gegangen. In Jesus Christus wirst du vollkommene Freude haben. Und das ist die gute Nachricht für heute. Für heute auch in deinem Leben, wenn Jesus Christus sagt, in mir ist vollkommene Freude und ich gebe euch diese vollkommene Freude. Du kannst diese vollkommene Freude jetzt schon erleben, indem du mit ihm verbunden bist, indem du seine Gebote hältst, indem du eben Frucht des Glaubens bringst. Und in Ewigkeit, wenn du vor Gott stehst, wenn du in Gottes Angesicht sehen wirst, dann wird deine Freude vollkommen sein. Ja, sie wird überschwimmen vor Freude. Worüber freust du dich aktuell in deinem Leben? Fußball? Den Schnee? Die Geschenke an Weihnachten? Wenn du dich das nächste Mal über etwas freust, dann freu dich darüber. Freu dich auch darüber im Hinblick auf das, was dich in Ewigkeit erwartet. Die Freude, die du heute erlebst, ist ein kleiner, eigentlich unbedeutender Vorgeschmack auf die Freude, wenn du Gottes Angesicht sehen wirst. Leben im Angesicht Gottes in Ewigkeit, eine zweite Stelle, Psalm 89, Vers 15, da heißt es, Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Es geht, ja. Das heißt, in Gottes Angesicht, ja von ihm aus strahlt Treue und Gnade. So wie wir heute, vielleicht hast du das bei dieser Kälte auch zu Hause den Ofen angemacht, diese Wärmenstrahlen, die hinausgehen. Wenn du vor dem Ofen sitzt. Genauso wird eben die Gnade Gottes, die Treue Gottes von seinem Angesicht auf dich zugehen. Johannes 1, Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch, Jesus Christus, und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Angesicht Gottes, das ist das Angesicht Jesu Christi. Jesus Christus, Mensch und Gott in einer Person, bei ihm ist Wahrheit. Und die Wahrheit ist eigentlich gnadenlos. Wahrheit deckt auf. Wahrheit deckt jede einzelne Sünde in deinem wie auch in meinem Leben aus. Von Gottes Thron, wie es in diesem Psalm weiter heißt, geht eben Gerechtigkeit und Recht aus. Jede Sünde in deinem und in meinem Leben wird aufgedeckt. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht angenehm sein wird. Aber wenn wir vor Gottes Thron stehen, schaut er auf dich und auf mich durch Jesus Christus und schaut auf dich und auf mich voll Gnade. Erinnern wir uns daran, was ich vor zwei Wochen gepredigt habe. Die Gnade Gottes ist das Entscheidende. Wir haben nichts zu bieten. Wir können Gott nichts bieten, dass er uns gnädig gestimmt hat. Gnädig gestimmt ist nur Jesu Christus kann das. Und darum ist der Glaube an ihn eben entscheidend. Wenn du in deinem Leben heute Gnade erlebst, ich weiß nicht, wie du sie erlebst. Heute wird ja viel darüber gesprochen, auch in Predigten darüber gepredigt. Wir wissen, die Gnade Gottes ist das Entscheidende. Es ist ein Kopfglaube und häufig eben kein Gefühlsglaube, dass wir diese Gnade erleben. Wir reden viel über die Gnade, die wir unseren Geschwistern gegenüber leben sollen, aber erleben sie so selten selbst. Wenn du vor dem Thron Gottes sein wirst, sein Angesicht sehen wirst in Ewigkeit, dann wirst du durchdringt von Gnade. Genauso auch mit der Treue. Heute erleben wir vielleicht diese Treue eher selten. Heute ist sie eher Untreue im Trend, in der Welt. Aber wenn du Treue erlebst in deinem Leben, bin ich davon überzeugt, dass das ein sehr angenehmes Gefühl ist. In dem Wissen, dein bester Freund, deine beste Freundin deckt dir den Rücken, egal was passiert. Er wird dir treu sein. Es gibt ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Jesus Christus sagt, ich bin dir treu, auch wenn du mir untreu bist. In Jesus Christus begegnet uns Gott schon heute in Gnade und Treue. Vielleicht hast du in deinem Leben kürzlich Gnade, Treue erlebt. Vielleicht wirst du in der kommenden Zeit Gnade und Treue von Mitmenschen erleben. Dieses Gefühl der Dankbarkeit, dieses Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit, das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was du erleben wirst, wenn du das Angesicht Gottes sehen wirst. Kommen wir zum letzten Punkt. Leben im Angesicht Gottes in Ewigkeit. Psalm 96, Vers 6. Da heißt es, Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Majestät, darauf ist natürlich bezogen auf Gott als eben der Herrscher, der König, der über alles regiert, der erhabene König, der die Welt geschaffen hat. Und die Pracht, das Wort wird im Alten Testament auch häufig benutzt, wenn wir in die Natur blicken. Das, was unser Auge beeindruckt. Majestät und Pracht sehen wir im Angesicht Gottes. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, begegnet er uns in zwei verschiedenen Facetten. Wir sehen einerseits die Erfüllung aus der alttestamentlichen Prophezeiung Jesajas, Kapitel 53, Vers 3, dass eben niemand sein Angesicht sehen wollte, weil er so gedemütigt wurde. Die Erniedrigung Jesu Christi, weil wir gesündigt haben, um uns zu retten. Andererseits haben wir im Johannesevangelium gehört, dass wenn wir in sein Angesicht gesehen haben, wenn wir von ihm lesen in den Evangelium, das widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Wo erlebst du heute etwas, das dein Auge erfüllt? Wenn du in die Natur hinausschaust, wenn du Tiere und Pflanzen beobachtest, wenn du in den Bergen bist, die Berge siehst oder am Meer sitzt und die weite Ferne des Ozeans siehst. Ich persönlich liebe Sonnenuntergänge und ich möchte eigentlich immer die Sonnenuntergänge fotografieren und meine Frau sagt immer ein Sprichwort auf Spanisch, llénate el ojo, das so viel heißt wie füll dir dein Auge oder von der Bedeutung her sieh dich satt. Ich habe mein Auge noch nicht an Sonnenuntergängen satt gesehen. Habe ich einen gesehen, möchte ich den nächsten sehen. Und wenn immer wieder davon so positiv erlebe ich das, wenn ich Sonnenuntergänge sehe, sind für mich persönlich so Wow-Effekte. Wenn wir eines Tages vor Gott sein werden, wird unser Auge satt gesehen. Wir haben das gesehen, was wir die ganze Zeit sehen wollten. Vielleicht erlebst du woanders die Schönheit der Schöpfung. Vielleicht blickst du in die Natur hinaus und hast auch solche Wow-Effekte, wo du einfach nur dastehst und genießen kannst. Vielleicht gehst du heute Nachmittag raus und spazierst in der schönen verschneiten Landschaft. Vielleicht schaust du dir irgendeine Dokumentation über die Schöpfung. Und das schaust, sei dir bewusst, das, was du siehst, ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was du siehst, wenn du eines Tages Gott sehen wirst in seiner Herrlichkeit. Worauf freust du dich in Ewigkeit? Es gibt viele Dinge, worauf wir uns freuen können. Ich hoffe, heute Morgen dir einen Aspekt gezeigt zu haben, worauf du dich freuen kannst, wenn du eines Tages das Angesicht Gottes sehen wirst in Ewigkeit. Und vielleicht erlebst du in der kommenden Woche solche Glücksmomente, Momente der Geborgenheit, der Dankbarkeit oder vielleicht auch Momente, wo du genießen kannst. Solche Wow-Momente. Dann erinnere dich daran, dass diese Momente ein kleiner Vorgeschmack sind auf das, was dich erwartet in Ewigkeit. Ja, ich hoffe, dass wir als Gemeinde zusammen sagen können, was in Psalm 42, Vers 3 heißt. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor dem Angesicht Gottes? Ich bete. Jesus Christus, wir danken dir für die Zusage, die wir haben, dass wir in deinem Blut Vergebung haben, dass wir in deinem Blut eben vor dem Angesicht Gottes bestehen können. Dass das Angesicht Gottes eben für uns nicht mehr Gericht ist, sondern das Angesicht Gottes etwas ist, worauf wir uns freuen können. Und wie häufig erleben wir heute schon solche schönen Momente der Freude, der Dankbarkeit, solche Momente, wo wir einfach genießen können. Herr, lehre uns, dass diese Momente wir wertschätzen können, genießen können, dass diese Momente uns daran erinnern, was uns in Ewigkeit erwartet, wenn wir dich sehen. Amen.